In der vergangenen Woche am Dienstag bin ich frühmorgens nach Lilienthal gefahren. Wir waren Gastgeber für das Pastorenschaftstreffen in unserer Region. Und als ich über den Autobahnzubringer rübergefahren bin, dachte ich, das muss ich fotografieren. Ich war nicht der Einzige, der mit dem Fahrrad anhielt. Und dieses ist das Bild. Dienstagmorgen, Jan-Reiners-Weg, Hollerland. Und ich wollte das Foto eigentlich nur machen, weil ich es so schön fand. Aber dann merkte ich, dass es eigentlich das Stimmungsbild für die Predigt, geprägt von Hoffnung. Ich möchte heute weniger so den Fokus auf Lernen legen, dass wir verschiedene Inhalte durchgehen und versuchen, sie von verschiedenen Seiten zu bedenken. Mein Schwerpunkt oder meine Stimmung, die ich heute vermitteln möchte, ist Vergewisserung. Eine innere Klarheit und Ruhe in dem, was uns wichtig ist, was bedeutsam ist. Wenn du also vielleicht super neue Erkenntnisse erwartest, bist du heute ein bisschen enttäuscht, möglicherweise. Wenn es dir aber wichtig ist, von Zeit zu Zeit so die Grundinhalte, die Ankerpunkte vor Augen zu haben oder zugesprochen zu bekommen, dann bist du heute genau richtig. Geprägt von Hoffnung. Das Stichwort ist 1. Petrusbrief und da ist super viel Material drin. Aber worum es mir geht, ist, bevor wir über weitere Schritte in diese Inhalte einsteigen, ist, dass diese Atmosphäre der Hoffnung, dass das über allem leuchtet. Und darum geht es beim 1. Petrusbrief, dass das nicht eine Kopfsache ist, nicht was rein Rationales, was man bedenken und überlegen kann, sondern dass das als Lebensatmosphäre uns berührt, dass das tiefer in uns hineinfällt oder wie man manchmal auch sagt, dass es eben im Herzen drin ist, dass das unser Herz berührt. Ich möchte mit einer kleinen, eine Testfrage ist irritierend, das klingt so wie eine Falle, aber eine ernste Frage. Und ich will nichts abfragen, aber ich möchte dich so ein bisschen zum Mitdenken bringen. Ich habe vor vielen Jahren, für viele Jahre, Pantomime gespielt. In Hamburg eine Pantomime-Gruppe. Wir haben deutschlandweit Auftritte gehabt. Und ich finde das total spannend, wenn man geschminkt ist mit dem Gesicht, dann kann man sehr viel mit Ausdruck machen, mit Mimik machen. Aber vieles war auch Körperhaltung, also wie der Körper sich bewegt und positioniert. Du kannst alles darstellen, menschliche Charaktere, Stimmung, alles lässt sich pantomimisch ohne Worte darstellen. Meine Frage an dich ist, wie würdest du in einer Körperhaltung Hoffnung darstellen? Wie ist die Körperhaltung der Hoffnung? Also du musst es jetzt nicht vormachen, denk für dich kurz mal nach. Und wenn du magst, kannst du dann auch gleich was sagen. Aber für den Moment einfach mal still sein, dass jeder für sich überlegt, wie würde dein Körper aussehen, als möglicherweise als Standbild? Also wie würdest du dich hinstellen, hinsetzen, hinlegen? Wie würdest du die Hände bewegen? Wie würde dein Gesichtsausdruck sein, um Hoffnung pantomimisch darzustellen? Kurzen Moment mal nachdenken. Es gibt da jetzt nicht richtig und falsch, also keiner wird bloßgestellt, wenn du etwas sagen möchtest. Was wäre dir wichtig? Also egal, ob du es pantomimisch darstellen kannst oder nicht, ich werde dich nicht nach vorne rufen, dass du es vormachen musst. Aber was wäre dir wichtig, in der Körperhaltung zum Ausdruck zu bringen? Was fällt dir dazu ein? Sag's gerne mal so hier nach vorne. Offenheit, irgendeine Art von Offenheit darstellen, ja. Ausstrahlen. Aufrecht, also irgendwie eine Art von Aufrechtsein, ja. Wie kann man Körper als Körperdarstellung ausstrahlen? Wie würde man das zeigen können? Danke, genau. Ich nehme das mal so mit auf hier nochmal für die Aufnahme. Also das Gesicht offen, das Kinn ein bisschen erhöht, der ganze Oberkörper weitet sich und ist frei, diese Weite auch auszudrücken mit dem Körper. Gibt es noch einen Impuls, den jemand sagen möchte? Bitte. Stabiles Stehen, nicht wackeln, nicht so kippelig, sondern man weiß, worauf man steht und hat eine sehr offene, erhöhte, nach oben gerichtete Körperhaltung. Erleichtert, ja genau, auch mit dem Gesichtsausdruck könnte man es ausdrücken. Die Arme bewegen, in welche Richtung denn bewegen die Arme? Die Arme nach oben bewegen, ja, von unten nach oben, die Arme nach oben bewegen. Vielen Dank für diese Impulse. Also bei mir, also ich merke, ich mag meinen Kopf und ich mag auch über Dinge nachdenken. Aber wenn es um Gebet geht, merke ich, brauche ich meinen ganzen Körper. Wenn ich alleine bete, dann bete ich mit meinem Körper. Und ich brauche bestimmte Körperhaltung, um auch gewisse Bewusstseinshaltung zum Ausdruck zu bringen. Ich merke das bei mir, ich greife jetzt gerade vor, aber bevor ich jetzt hier in meine Notizen reingehe, eben bei dem letzten Lied, wir werden das gleich nochmal zum Schluss singen, weil ich finde, der Text ist so treffend. Es war ja ein neues Lied, am Anfang ein bisschen lernen, aber dann kann man sich im zweiten Durchgang auch stärker auf den Text konzentrieren. Ich merke bei mir, und das betrifft irgendwie ein bisschen die letzten 3, 4, 5 Jahre, ich weiß nicht wie lange, dass ich befangen bin, die Arme zu heben. Und ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Also, dass man mit erhöhten Armen, man denkt so, ich will jetzt nicht hier falsche Assoziationen wecken mit erhöhten Armen. Also es sind offene Arme nach vorne gerichtet, geöffnet. In dem Psalm lesen wir, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir die Hilfe kommt. Gottes Hilfe, praktisch ein Blick nach oben, ein geweiteter Blick. Das in Körperhaltung, in Gebetshaltung auszudrücken. Und ich kann mich, wenn ich in meiner Geschichte zurückgehe, dann weiß ich noch, wann ich zum ersten Mal im Gottesdienst die Arme gehoben habe. Ja, ich bin damals zu dem Zeitpunkt in einer Pfingstgemeinde gewesen, in Hamburg, in einer großen Pfingstgemeinde. Und da war es üblich, aber ich hatte eine Scheu. Und 5 Reihen hinter mir saß meine Mutter. Und ich dachte, das fühlt sich ganz komisch an, wenn die mich jetzt sieht. Und Jens wird jetzt irgendwie so ein bisschen enthusiastisch oder so, weil ich eigentlich so ein introvertiertes Kind gewesen bin. Und ich weiß, dass ich es mich nicht getraut habe in der Öffentlichkeit und es für mich alleine geübt habe. Als ich alleine gebetet habe, niemand hat mich beobachtet, niemand konnte mich sehen. Und ich habe ausprobiert, wie fühlt sich das an, wenn ich meine Arme beim Beten hebe? Wie fühlt sich das an? Und ich musste das alleine ausprobieren, bevor ich es mich in der Öffentlichkeit traue zu tun. Ich musste irgendwie innerlich spüren, wie fühlt sich das körperlich an, die Arme zu heben und zu beten oder zu singen. Und von meiner Kindheitsprägung war das fremd. Das kannte ich so nicht. Und das war eine neue Erfahrung für mich. Und wenn ich meine geistliche Reise so durchgehe, gab es Zeiten, wo ich das selbstverständlich gemacht habe. Und es gab andere Zeiten, wo ich das weniger selbstverständlich gemacht habe, wo ich mich eher ein bisschen befangen fühlte. Immer wenn ich mich so beobachtet fühle, traue ich es mich nicht so richtig, weil dann fühlt es sich so ein bisschen wie so ein Bekenntnis an. So, jetzt muss man mal die Arme heben. Und ich kenne bei mir so einen geistlichen Thermostateffekt. Also wenn ich in einer pfingstlich, charismatisch, emotionalen Gottesdienstkultur bin, dann reagiere ich eher so ein bisschen umgekehrt. Wenn alle irgendwie enthusiastisch, positiv sind, bin ich eher so ein bisschen stiller. Und umgekehrt finde ich das gut, wenn alle still sind und zurückhaltend sind, sich es auch zu trauen, mal hinzustellen, die Arme zu heben. Vor kurzem hatte das Basti gemacht, direkt vorne in der Anbetungszeit. Ich dachte, so, da traut sich jemand was. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Ja, Basti stand da mit erweiterten Armen. Ich glaube, wir brauchen das als Gemeinde, dass wir uns da wieder ein bisschen rantrauen. Es ist gut, still zu sein, still zu beten, meditativ zu beten. Aber es ist auch gut, den Körper zu öffnen. Es ist nicht eine Leistung, jetzt bete ich Gott an und ich muss auch die Arme heben, steht irgendwo in der Bibel, sondern es ist eine Art von Bewusstseinshaltung der Hoffnung. Und dein Körper betet mit. Deswegen ist das eine Empfehlung. Also wenn du dir das nicht in der Öffentlichkeit traust, mach das mal alleine. Dass du mit geöffnetem Körper, mit geweitetem Brustkorb, mit Schultern, mit erhöhtem Blick, mit erhobenen Armen betest. Es verändert deine innere Haltung, geprägt von Hoffnung. Das wollte ich einfach so ein bisschen persönlich auch am Anfang erzählen, um dir deutlich zu machen, ich möchte nicht über ein Kopfthema reden. Hoffnung hat auch natürlich ganz nachdenkerische Aspekte, aber es geht mir um eine Lebensatmosphäre, die irgendwie Gestalt gewinnt in unserem Leben, in deinem Leben. Ein Zuspruch. Es ist für dich da, dass du mit einer Hoffnungsatmosphäre lebst. Und das hat nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen zu tun. Es ist häufig Hoffnung gegen den Augenschein. Dinge, die uns äußerlich überhaupt nicht so hoffnungsvoll erscheinen, aber durch diese Christusenergie in unserem Leben drin, dass wir auch etwas Wundersames erleben, dass Hoffnung uns berührt. Selbst wenn wir das Gefühl haben, es gibt äußerlich gar nicht so einen Grund, hoffnungsvoll zu sein. Der erste Petrusbrief, wir haben uns ja schon ein bisschen damit beschäftigt und er ist an Christen geschrieben, vermutlich an kleinere Gruppen, ein bisschen zerstreut, auch ein bisschen verschüchtert, dass sie nicht genau wissen, wie können sie eigentlich ihr christliches Zeugnis leben. Und worauf ich hinaus will und was ich immer wieder wiederholen werde, ist, dass wir so eine entspanntere Haltung dazu bekommen. Also im Sinne von, wir sind zwar eine kleine Gruppe, aber na und? Wo ist das Problem? Wir müssen nicht groß sein. Oder es machen nicht vielleicht so viele Leute mit oder sie haben nicht so viel Interesse. Na und? Aber wir finden gut, was wir machen. Oder es gibt vielleicht sogar, manchmal sogar aus dem christlichen Milieu, ein bisschen blödes Gerede, auch über diese Gemeinde, kann sein, weil wir eine offene Positionierung haben. Aber na und? Die anderen sollen machen, was sie gut finden, wir machen das, was wir gut finden. Also, dass man nicht in so eine innere defensive Haltung kommt, in so eine gekrümmte Haltung kommt. Klein sein als Gemeinde ist nicht schlimm. Es hat viele, viele Vorteile, das habe ich aber erst im Laufe der Jahre gemerkt. Das ist die Atmosphäre, um die es geht. Geprägt von Hoffnung. Es gibt einen Spruch, einen Vers, den habe ich ein bisschen recherchiert, wie die Geschichte dazu ist. Und den kennen vermutlich fast alle von euch. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Hier illustriert mit Banksy, also ein Künstler, der ja an vielen Stellen im öffentlichen Raum sowas auch zeichnet. Aber von ihm stammt nicht der Spruch. Zum ersten Mal dieser Spruch bei Oscar Wilde, also ein englischer Dichter. Aber man hat es ihm zugeschrieben. Und wenn du das im Internet recherchierst, dann hat dieser Spruch verschiedene Quellen. Also später, nach 2008, hat er sogar asiatische Quellen. Dann ist das irgendwie eine buddhistische Weisheit, die irgendwie erzählt wird. Da gibt es gar keine Belege für. Aber manche Leute bringen das dann in die asiatische Kultur rein. Wenn du weiter recherchierst, merkst du, es soll angeblich auch John Lennon gesagt haben. Also da sind wir dann 2008 hier bei Oscar Wilde, 2003. Und soweit ich das gefunden habe, so mit Chronologie von berühmten Zitaten, geht das zurück auf einen brasilianischen Schriftsteller, Fernando Sabino. 1988 in einem Roman lässt er einen Protagonisten das sagen, als eine wertvolle Lebensweisheit. Und das trifft so sehr viel, worum es geht im ersten Petrusbrief. Denn es ist nicht alles gut, es ist nicht alles leicht, es ist nicht alles easy. Aber wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Weil am Ende wird das Gute überlegen sein und siegen. Die biblische Sprache ist eher, der Tod ist besiegt. Durch das Leben, durch die Auferstehung. Selbst dahin im ersten Korintherbrief ist davon die Rede, dass der Tod verschlungen wird, dass er verschluckt wird. Förmlich der Tod wird gefressen. Ganz tolles Bild, finde ich. Also wenn du von Bibeltexten vielleicht nicht so Zugang zu diesem Thema hast, dieser Spruch, glaube ich, ist einem sehr hilfreich vor Augen und den könnte man bis zurück, glaube ich, auch zu biblischen Spuren folgen, weil genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Es gibt Zeiten der Bedrängnisse und der Petrusbrief schreibt sehr viel davon, dass Christen in Bedrängnis sind, aber er richtet den Blick über diese schwierigen Phasen des Lebens hinaus, dass etwas Lichtvolles kommt und dass wir auf dieses Lichtvolle zugehen. Am Anfang dieser Woche in der Ankerzelle am Montag, in der wir uns zusammen getroffen haben, gab es einen Vers, der mich berührt hat und der steht hier oben drüber, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Römer 12,12, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Diese kurze Formulierung, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Und das hat mich noch die ganze Woche weiter beschäftigt, denn Hoffnung zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Eine hoffnungsvolle Lebensatmosphäre zu haben, kann entweder naiv wirken oder irgendwie schön geredet die Dinge. Also hat man Grund für Hoffnung? Und wenn ja, dann ist das Grund zur Freude. Hier eine andere Übersetzung, das Buch, lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in Bedrängnis geratet, auch dort im Römerbrief, Paulus schreibt ja auch davon, dann haltet aus, also habt Ausdauer. Lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. Der erste Petrusbrief steht ja nicht isoliert im Neuen Testament. Hier lesen wir jetzt im Römerbrief ganz ähnlich etwas in diese Richtung. Und ein Vers, den ich aus dem ersten Petrusbrief uns für den heutigen Bogen so vor Augen stellen möchte, das ist der, den ich auch schon letzten Sonntag zitiert habe, aber jetzt möchte ich ihn ein bisschen mit verschiedenen Aspekten beleuchten. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, das ist die Luther-Übersetzung, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Allein in diesem kurzen Vers steckt schon sehr viel drin. Aber was ich jetzt am Anfang kurz betonen möchte, ist, es ist in Vergangenheit geschrieben. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Es ist geschehen. Die Hoffnung ist schon da. Also die Erfüllung der Hoffnung ist noch nicht da. Aber das Lebensgefühl, das Grundverständnis, mit Hoffnung, in Hoffnung zu leben, das ist bereits da. Nach seiner großen Barmherzigkeit, ein Geschenk Gottes. Und wenn hier steht, der uns, dann bist du damit eingeschlossen. Das ist zwar jetzt an Christinnen und Christen vor fast 2000 Jahren geschrieben, aber es ist ein Brief, der durch die ganze Kirchengeschichte christliche Gruppen begleitet hat. Gott hat dich beschenkt mit einer lebendigen Hoffnung, ein neues Geburtsgefühl, etwas geschieht in dir drin, also Geburt, das sind ja alles Bilder. Nikodemus fragt nach Johannes 3, wie soll denn das gehen? Geht man jetzt zurück in den Mutterbauch und soll von neuem geboren sein? Also selbst Leute, die damals gebildet waren, haben es nicht verstanden, was Jesus meinte. Es sind Bilder. Und jetzt über die Kirchengeschichte ist immer klarer geworden, was Jesus damit gemeint haben könnte. Es ist ein inneres neues Leben. Es fühlt sich an, dass etwas in dir drin geschieht, was irgendwie nicht du selbst bist, wie ein neues Leben in dir drin. Und doch ist es in dir drin und prägt alles, was drumherum ist. Wer eine Frau ist und ein Baby in sich drin hat, merkt, der ganze Körper verändert sich durch das neue Leben in einem drin. Das ist das Bild der neuen Geburt. Es ist etwas in dich hineingekommen, geheimnisvoll, und es wächst in dir drin und verändert dein ganzes Leben. Es kommt nicht von außen, nicht als irgendwelcher Druck oder Zwang oder Vorgaben oder Erwartungen von außen. Es ist etwas, was aus dem Inneren heraus geheimnisvoll durch Gottes Kraft wächst. Das ist diese Erfahrung der Wiedergeburt. Äußerlich kommt das denn an die Oberfläche, wenn wir sagen, wir bekennen uns zu Jesus. Oder noch konkreter, wir lassen uns taufen, weil wir möchten diesen Weg mit Jesus gehen. Aber das sind äußere Folgeeffekte. Das Innere ist, dass etwas in deinem innersten Bewusstsein, in deinem Herzen geschieht, was Neues ankündigt. Etwas, was über diese sichtbare Welt hinausgeht. Und mit alter biblischer Sprache wird das eben hier beschrieben. Nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das Buch übersetzt, jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Ich möchte dir anhand dieses Verses 5 Aspekte zum Stichwort Hoffnung zeigen, vor Augen führen, erinnern, uns darin vergewissern. 5 Aspekte, das ist jetzt nicht eine Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, sondern es sind 5 verschiedene Zugänge und Perspektiven zu diesem Stichwort lebendige Hoffnung. Das erste, das Ausmaß der Hoffnung. Wie umfangreich ist diese Hoffnung? Wie groß, wie tief, wie breit, wie hoch ist diese Hoffnung? Ich habe es eben schon angedeutet, aber das wird im weiteren Textverlauf hier im Petrusbrief noch deutlicher gemacht, wie der Petrusschreiber sagt, es umfasst unser gesamtes Leben. Es durchdringt alles. Jede Pore unseres Lebens, nicht nur unseres Körpers, sondern auch unserer Bewusstseinshaltung ist von Hoffnung geprägt. Eben bei der Anbetungszeit hat Maren über Atmung gesprochen, dass wir sie hineinatmen, dass unser ganzes Leben praktisch auch diesen Atemfluss Gottes in uns drin hat. Was heißt das umgekehrt? Hoffnung ist nicht so etwas wie ein Hobby, wo ich sage, okay, ich habe einen schweren Tag und jetzt heute Abend gucke ich noch mal ein bisschen auf mein Hobby-Hoffnungsgefühl und aktiviere das noch mal gerade für 1,5 Stunden und dann gehe ich in die Nacht und bin wieder völlig bedrückt. Also Hoffnung ist nicht etwas, was man anschaltet und abschaltet. Hoffnung ist auch nicht etwas, was man aus der Entfernung studiert. Wenn sich das Thema Hoffnung noch nicht in dein Bewusstsein, bis in deine körperliche Empfindung hinein auswirkt, dann ist es noch nicht die biblische Hoffnung. Die biblische Hoffnung verändert unser Grundgefühl des Lebens. Sie umfasst alles, sie durchdringt alles. Und verstehe es jetzt nicht als Anspruch, als Anforderung, du sollst gefälligst hoffnungsvoll sein, sondern als Zuspruch, als Zusage. Wenn du dich auf diese Hoffnung in Christus einlässt, dann sei gewiss, es wird auf kurz oder lang dein ganzes Leben in eine hoffnungsvolle Atmosphäre hineinbringen. Es kann sein, dass es Schwankungen gibt. Es kann sein, dass, wenn du das Weltgeschehen dir anguckst, dass sich das wieder bedrückt. Es kann sein, dass du in einer persönlich angespannten Lebenssituation bist, dass das ein bisschen unterdrückt wird. Aber die Grundrichtung dieser biblischen Botschaft ist voller Hoffnung. Wenn man in den ersten Korintherbrief guckt, 1. Korinther 13, da spricht Paulus von diesen drei großen Begriffen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die sind alle gut. Und wir haben eine Geschichte, eine kirchliche, theologische Geschichte, wo ganz häufig der Wert auf Glaube gelegt wird. Also was sind die Grundlagen des Glaubens? Was sind die biblischen Aussagen? Worin verankert man sich? Und das ist gut und richtig. Aber es ist tendenziell rückwärtsorientiert. Das Thema Liebe meint biblisch nicht nur ein Gefühl, sondern auch konkrete Taten der Hilfe. Das ist gegenwartsorientiert. Es geht um etwas, was du durch dein Leben Gutes tun kannst. Das Thema Hoffnung ist zukunftsorientiert, aber nicht als ferne Zukunft, sondern das Thema Hoffnung wirkt sich auf den Glauben aus. Glauben ohne Hoffnung ist spröde, ist dröge, ist zwanghaft, ist anstrengend. Wer glaubt, ohne zu hoffen, fängt an, so eine komische Rechtgläubigkeit zu entwickeln. Das kannst du richtig bei Leuten überprüfen. Wenn du bei Menschen merkst, dass sie ein Glaubensverständnis, eine Atmosphäre des Glaubens ausstrahlen, die so ein bisschen kontrollierend, rechtgläubig, zurechtweisend ist, dann ist in der Regel der Grund, dass sie mit wenig Hoffnung leben. Sie haben wenig Hoffnung für andere Menschen und meinen, sie müssten sie kritisieren und korrigieren. Sie können nicht sehen, dass Dinge sich entwickeln können. Und vieles andere. Hoffnung verändert also die Atmosphäre des Glaubens. Hoffnung verändert die Atmosphäre der Liebe. Wenn du Liebe übst, ohne zu hoffen, dann fängt es an, sowas wie eine moralische Pflicht zu sein. Dann hat man das Gefühl, ja, das muss man auch und anders geht's nicht und da sind Gebote in der Bibel und die muss man tun. Wenn du es aber mit einer Atmosphäre der Hoffnung machst, dann bekommt es etwas Leichtgängigeres. Weil du glaubst daran, dass es eine sinnvolle Richtung ist, eine sinnvolle Tat ist, etwas Gutes, was du weitergeben kannst. Das Ausmaß der Hoffnung ist, es durchdringt alles. Es durchdringt die Sicht auf deine Vergangenheit. Wenn du Hoffnung hast, kannst du alte Dinge loslassen. Du musst sie nicht als Besitz festhalten. Manche Menschen halten auch Verletzung und Enttäuschung als Besitz fest, weil sie damit immer anderen Menschen Vorwürfe machen können. Sie fühlen sich verletzt und haben dann innerlich den Eindruck, sie haben das Recht, jetzt andere zu kritisieren und ihnen Vorwürfe zu machen. Aber wenn du hoffnungsvoll lebst, kannst du Dinge loslassen. Sie können vergangen sein. Sie sind dennoch in deiner Biografie, aber du musst sie nicht als Besitz festhalten. Und du musst sie schon gar nicht als Faustpfand festhalten, um andere Menschen zu kritisieren oder ihnen irgendwelche Vorwürfe zu machen. Hoffnung verändert deine Zukunftssicht. Hier wird von Seligkeit gesprochen, alte biblische Sprache, eine Glückseligkeit in Christus. Hoffnung verändert, ich habe eben schon angedeutet, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil wenn du für einen Menschen keine Hoffnung mehr hast, fängst du an, abwertend ihn zu behandeln. Mit Hoffnung gibt's keinen Anlass, Menschen negativ zu behandeln, weil du glaubst, dass es gute Entwicklungen im Leben von Menschen gibt. Hoffnung kann so viel verändern. Hoffnung verändert das Selbstbild. Du wirst barmherziger mit dir selber, weil du hoffst für dein eigenes Leben auch, dass es sich in eine gute Entwicklung hinein bewegt und in einer guten Entwicklung befindet. Also, was ich sagen will, ist, diese Art von lebendiger Hoffnung, von der in der Bibel geschrieben wird und die im 1. Petrusbrief entfaltet wird, durchdringt so tief unser ganzes Leben, dass man glücklich ist. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Und es gilt für jeden. Es gilt für dich, für mich immer neu. Und wenn einem das wegrutscht, kann man sich am Morgen daran wieder erinnern und sich wieder auf biblische Grundlagen zurückbesinnen. Ein zweiter Aspekt. Der Charakter der Hoffnung. Was für ein Typ von Hoffnung ist das? Und hier vom Text wird das sehr deutlich, es ist eine Hoffnung, die an Jesus angebunden ist, die sich an Jesus entzündet. Umgangssprachlich ist das Stichwort Hoffnung ja eher so wie, ich wünsche mir was. Also ich hoffe, morgen könnte das so sein oder ich hoffe, das geschieht so. Aber biblisch ist es viel konkreter, das Thema Hoffnung. Das Thema Hoffnung hat mit einer Person zu tun, mit einem Hoffnungsträger. Und wir haben das auch in der deutschen Sprache. Wir können zum Beispiel sagen, du bist meine Hoffnung, wenn wir von einem Menschen das sagen. Oder auf jemanden seine Hoffnung setzen. Oder von dir erhoffe ich mir etwas. Also es ist eine personale Hoffnung. Deswegen auch diese lebendige Hoffnung, weil es ist eine konkrete Person, die lebendig ist. Und in der Beziehung zu dieser Person entsteht diese Art von Hoffnung. Hoffnung nicht als billige Vertröstung oder als Betäubung oder als Weltflucht. Hoffnung nicht als Tagträumerei, ich wünschte mir, alles wäre anders, sondern es ist eine Hoffnung, die unmittelbar mit dieser Person zu tun hat, Jesus Christus. Das heißt im Folgeeffekt, immer wenn du es mit Jesus zu tun hast, wenn du dich auf Jesus einlässt, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du sagst, Jesus, ich möchte, dass du viel Raum in mir drin hast, wird dein Bewusstsein hoffnungsvoll und hoffnungsvoller. Immer. Weil Jesus die verkörperte Hoffnung Gottes in dieser Welt ist. Und das finde ich großartig. Für mich ist das total wichtig, diese Botschaft. Denn ich bin von meinem Persönlichkeitstyp tendenziell melancholisch. Tendenziell so ein bisschen Wehmut und Weltschmerz. Tendenziell so, ich weiß nicht, ob das was wird. Also ich merke richtig, was für ein Geschenk diese Hoffnung in mir drin ist. Ich bin nicht ein von Natur aus positiver Typ. Ich bin nicht einfach immer froh gelaunt, überhaupt nicht. Ich brauche diese Hoffnungsenergie in mir drin und ich freue mich, dass durch Jesus genau das möglich wird. Die Hoffnung ist an Jesus dran gebunden. Und damit ein dritter Punkt, die Verankerung der Hoffnung. Das kann man noch ein bisschen konkreter bringen. Also Jesus allgemein als Person, aber es ist noch konkreter. Was meint diese lebendige Hoffnung? Was ist diese biblische Botschaft? Und alles steht und fällt mit dem Ereignis der Auferstehung. Wir haben das eben im Vers ja auch gelesen. Eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Umgekehrt kann man auch ahnen, hochrechnen, wenn der christliche Glaube nicht mehr als Zentrum die Auferstehung Christi von den Toten hat, bricht dir alles weg. Es ist eine Art von Moralkatalog, von wir wollen als Menschen einfach ein bisschen nett sein miteinander, wir können auch ein paar christliche Rituale machen, aber das Herzstück, das Energiezentrum der Hoffnung ist weg, wenn du das Thema Auferstehung nicht mehr im Blick hast. Es gibt in der Apostelgeschichte an einer Stelle gibt es, das kann man so im Griechischen erkennen, wie das dargestellt wird, dass als Paulus predigte, seine Zuhörer, die zum ersten Mal diese Botschaft hörten, den Eindruck hatten, dass Paulus von einem göttlichen Ehepaar redet. Also nicht nur von Jesus, sondern auch von einer Frau. Und die Frau, griechisch ist das Anastasis, das ist der griechische Begriff für Auferstehung. Das heißt, seine Zuhörer jetzt im nicht-jüdischen Kontext hatten den Eindruck, Paulus predigt von einem männlichen Gott, das ist Jesus, und von einem weiblichen Gott, das ist die Auferstehung. Das Spannende dabei ist, also stimmt natürlich nicht, die Anastasis, die Auferstehung ist keine Göttin, aber das Spannende ist, dass Paulus offenbar so häufig von Jesus und der Auferstehung geredet hat, dass seine Zuhörerinnen und Zuhörer den Eindruck hatten, es wäre ein Götterehepaar. Das ist das Spannende. Und das macht deutlich, wie absolut wichtig und zentral dieses Thema ist. Die Verankerung der Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich es schon häufig genug gesagt habe oder ob es dir schon aus den Ohren rauskommt, wer länger dabei ist oder wenn nicht, dann doppelig und doppelig und doppelig ist es. Die christliche Botschaft ist in einem Ereignis verankert, in einem geschichtlichen Ereignis. Das kann man nicht häufig genug betonen. Denn wenn man das zu wenig gehört hat oder zu wenig weiß, dann denken manche Leute, ich muss irgendwie das so innerlich fühlen, diese Botschaft. Ich muss spüren, dass Gott mich liebt. Ich muss spüren, dass mir vergeben wurde. Ich muss so ein Empfinden dafür bekommen. Das muss so ein warmes Gefühl im Herzen werden. Kann alles sein. Aber damit steht und fällt das Ganze nicht. Es kann sein, dass du ein positives Empfinden hast, dass du dich von Gott geliebt fühlst. Es kann aber auch sein, dass du dich nicht von Gott geliebt fühlst. Heißt das dann, du wirst nicht von Gott geliebt? Heißt das, dir ist nicht vergeben? Heißt das, die Auferstehung ist nicht gültig? Also ist es etwas, was ich mir einreden muss, damit es wahr wird? Es gab leider auch manche theologische Richtungen, die sowas gesagt haben, wo sie sagen, ja, wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, Auferstehung, ja oder nein, stimmt das wirklich, was da passierte? Aber wenn ich nur fest dran glaube, dann wird es irgendwie schon stimmen. Also hängt es von deiner Entschlusskraft, so eine Art von Autosuggestion ab, dass du an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten glaubst. Dann, das ist ja fast wie Münchhausen, sich selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist nicht gemeint. Der Punkt ist, dass es eine historische Verankerung gibt. Christus ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, und es wird biblisch auch interessanterweise nicht beschrieben. Es gibt ja eine Reihe von Mysterienreligionen, auch im Laufe, sag ich mal, der ganzen Weltgeschichte. Und es gibt ganz viele so Wandlungsprozesse und Beschreibungen. Hier in den biblischen Texten wird nicht beschrieben, wie es passiert ist. Es wird nur beschrieben, dass es Menschen gab, die mit ihrem Leben bezeugen, dass es geschehen ist. Es gab auch schon im Alten Testament Auferstehungen von den Toten, aber Menschen sind wieder gestorben. Das, was in Jesus passiert ist, ist eine endgültige Überwindung des Todes. Und manche sagen, ja, aber es gibt ja keinen Vergleichspunkt, das muss ja ein einmaliges Ereignis gewesen sein, so eine Art von Relationsprinzip, das, was noch nie passiert ist, kann nicht passiert sein. Aber das ist ja gerade die Botschaft. Es ist vorher noch nie passiert. Man kann deswegen einen total für bekloppt halten. Man kann es nicht beweisen und begründen. Das Einzige, was wir haben, ist vielfache Zeugenberichte. Dass Leute sagen, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es selbst nicht geglaubt. Es gab eine Transformation des Körpers, dass Jesus irgendwie anders war, aber er war da. Es war derselbe. Wir haben mit ihm geredet. Thomas, der sagt, ich muss das irgendwie berühren können. Und zum Schluss wollte er es gar nicht mehr berühren, weil Jesus ihn direkt angesprochen hat. Das Ereignis der Auferstehung, das ist die Verankerung der Hoffnung. Und es ist geschehen, ob du es fühlst oder nicht. Es ist geschehen, ob du es glaubst oder nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns dazu zu verhalten. Wir können den Zeugenberichten glauben, oder wir können sagen, nee, das sind alles Lügengeschichten. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Du kannst dem vertrauen und dich drauf einlassen und dann wirst du merken, wie Gottes Geist anfängt, dieses neue Leben in dir zu gestalten. Oder du kannst aus der Distanz sagen, nee, das kann überhaupt nicht sein. Aber dann müsstest du zu ganz vielen geschichtlichen Dingen sagen, nee, das kann überhaupt nicht sein. Ich bin nicht dabei gewesen, deswegen gab es die römischen Kriege nicht, deswegen gab es, ich bin ja nicht dabei gewesen, deswegen kann das überhaupt nicht der Fall sein. Also es ist eine unlogische Argumentation. Nur weil etwas geschichtlich in der Vergangenheit liegt und du nicht persönlich als Zeuge dabei warst, heißt ja nicht, dass es deswegen nicht geschehen ist. Die Frage ist, wie glaubwürdig sind die Zeugenberichte? Und soweit ich es mitbekommen habe, studiert habe, sind die Zeugenberichte unglaublich glaubwürdig. Unglaublich im Sinne von nicht, dass du sie nicht glaubst, sondern dass man sagt, das toppt alles, was wir bisher gesehen, gehört, erlebt haben. Geheimnisvoll glaubwürdig aus verschiedenen Richtungen. Das ist die Verankerung der Hoffnung. Und dieses Ereignis der Auferstehung hat Relevanz, hat Bedeutung, ist ein Eckwert für alles, was du an Hoffnung in deinem Leben hast. Es ist ein Ankerpunkt, den dir niemand rauben kann. Der auch nicht durch deine Gefühle dir praktisch wegrutschen kann. Weil es hängt nicht von der unmittelbaren Gefühlsstimmung ab. Es wirkt sich auf die Gefühle aus, wenn ich dieses Ereignis als Ankerpunkt im eigenen Leben mit hineinnehme und dieses Zeugnis des Geistes annehme und die biblischen Berichte an mich heranlasse. In Christus ein exemplarisches Ereignis, der Erstgeborene von den Toten. Und das Spannende ist ja, dass damit die Verheißung verbunden ist, dass wir etwas Ähnliches erleben werden. Für mich ist immer ein ganz tolles Bild die Frage, wenn wir in der Bibel vom Leib Christi lesen, Gemeinde ist der Leib Christi, da denkt man ja, wie soll das geschehen? Aber viele von euch kennen ja Katzen oder haben vielleicht auch Katzen bei sich zu Hause. Und ich finde das so spannend, wo eine Katze ihren Kopf durchbekommt, kann sie auch mit dem Körper durch. Und genau das ist die Auferstehung. Jesus ist der Kopf, das Haupt der Gemeinde. Und Jesus ist mit dem Kopf schon durch den Tod durchgegangen. Und die Zusage ist, der Körper wird nachkommen. Du bist der Körper. So wie Jesus durch den Tod durchgegangen ist, wird er seine Gemeinde mitnehmen auf diesem Weg. Und das überragt alles, was wir zurzeit und in dieser Welt erleben. Der Ausblick. Der Ausblick der Hoffnung ist, es geht nach vorne, es ist mehr möglich. Deswegen dieses Bild vom Sonnenaufgang. In der Bibel wird dieses manchmal ein bisschen missverständliche Bild verwendet vom Erbe. Hier im Petrusbrief wird von einem unbefleckten, einem unverwelklichen Erbe. Das kann nicht verwelken wie eine Blume. Ein unkaputtbares Erbe. Erbe denkt man so, als würden wir jetzt irgendwie Gott beerben. Aber gemeint ist, die Logik des Erbes ist, es ist etwas vorbereitet, was noch kommt und was für dich vorbereitet ist, wo du praktisch mit diesem neuen Leben hineinwachsen wirst. Es ist etwas Schöneres, was noch kommt, was im Moment aber noch nicht da ist. Das ist der Begriff des Erbes. Und am Ende des ersten Kapitels steht, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dass es nicht hinfällig wird. Das ist genau die Zusage, mit der wir es zu tun haben und die durch das Wirken des Geistes in unserem Herzen geschieht. Ich finde das geheimnisvoll, wenn plötzlich jemand innerlich diese Klarheit bekommt und sagt, ich konnte es lange Zeit nicht glauben. Ich habe mich darauf eingelassen, ich habe Jesus gebeten, komm in mein Leben, berühre das. Und auf einmal kann jemand sehen. Es ist nicht mehr Einbildung und es ist nicht mehr vom Hörensagen aus Second Hand, zweiter Hand, sondern du selbst merkst plötzlich, es ist wahr. Jesus lebt. Du kannst ihn nicht zeigen, vorführen, beweisen, aber du merkst in dir drin, es ist wahr. Und solange du das nicht erlebst, ringe darum. Gott möchte dir genau diese innere Klarheit und Erfahrung geben. Der Ausblick also für immer in Gottes Gegenwart. Und da geht es nicht um eine himmlische Lounge, wo du dann irgendwie chillig irgendwie abwartest, sag mal, bis die Welt untergeht, sondern es ist eine Dauerpräsenz der Gegenwart Gottes, der Himmel. Eine Art von Präsenz, von Schönheit, von Lichtglanz, die weit über dieses Materielle, was wir in dieser Welt haben, hinausgeht. Und als fünftes, letzter Aspekt, die Wirkung der Hoffnung. Ich habe schon vieles angedeutet. Hoffnung durchdringt so tief unser Leben, dass sie Wirkung zeigt. Und eins der ganz großen Wirkungen ist Freude. Ich habe das gesagt schon, natürlich, ich habe immer wieder Erfahrung, dass ich eine innere bedrückende Stimmung habe. Es gibt ja genug Anlass, bedrückende Stimmung zu haben. Und sich dann vor Augen zu führen, wie Jesus gelebt hat, was er erlebt hat, wie er seinen Jüngern Dinge zugesprochen hat und wie das in den biblischen Schriften deutlich wird, hilft mir sehr. Die Erfahrung, dass Gottes Geist in uns wohnt, dass er sich in uns drin bewegt. Die Wirkung der Hoffnung. Wirkung ist auch, dass manche Dinge, die ziemlich zerfleddert und fragmentarisch in unserem Leben sind, in einem großen Bogen gesehen werden können. Wenn du denkst, was bedeutet jetzt gerade meine Lebensphase? Warum geschieht das gerade mir? Und wenn du einen großen Bogen siehst, hat Gott für jeden Menschen in irgendeiner Weise eine Geschichte. Man weiß häufig nicht, wo die Geschichte lang geht, aber es ist eine Geschichte, wo Gott dich mitnimmt auf einem Weg, der über dieses Leben hinausgeht. Aber solange du hier auf der Erde bist, etwas Gutes durch dein Leben bewirkt. Hoffnung ist auch, die Wirkung ist Ausdauer. Dass man nicht so kurzatmig lebt, dass man nicht denkt, jetzt wird gar nichts mehr und so ungeduldig ist und was passiert denn nur. Hoffnung erzeugt einen weiten Horizont und gibt Ausdauer in deinem Leben, auch wenn manche Dinge manchmal nicht ganz so leicht sind. Hoffnung verhindert Kurzatmigkeit. weil du einen großen Bogen sehen kannst. Und der Petrusbrief, ich habe jetzt nicht viele Verse daraus zitiert, sondern nur diesen einen Vers, aber wenn du ihn durchliest, das erste Kapitel, geht es genau darum, dass die Christen in Bedrängnis Ausdauer behalten, dass sie nicht Dinge wegschmeißen, dass sie nicht sagen, ich habe keine Lust mehr, das bringt doch alles nichts, sondern dass sie merken, dass es eine Phase ist, in der wir sind, in der sie sind, und dass es einen größeren Bogen gibt, wo Gott auf eine neue Welt zugeht, in die wir mit eingeladen sind. Die Wirkung der Hoffnung. Das finde ich total cool. Ich wollte euch das einfach nochmal deutlich machen hier, relativ schlicht und einfach von der Struktur her, dass du den Gedankengang nachvollziehen kannst. Und selbst wenn du diese 5 Punkte nicht in Erinnerung behältst, versuch doch in Erinnerung zu behalten, innerlich eine Kultur der Hoffnung zuzulassen in deinem Leben, bis hin in die körperliche Haltung hinein. Zum Schluss würde ich gerne einfach eine kleine gedankliche Übung machen, dass wir still sind. Ich möchte dich so ein bisschen mit durchnehmen durch diese 5 Schritte in anderer Form und dass wir dann auch zusammen singen. Und wenn du möchtest, singen ist doch richtig mit das Lied, ein neues Lied, was wir so zusammen lernen, gelernt haben, was vom Text so sehr zutreffend ist. Wenn du magst, dann schließ doch für ein paar Augenblicke deine Augen, setz dich bequem hin, vielleicht aufrecht, wenn dir das lieber ist, und dass du einfach so sitzt, wie du innerlich dich sammeln und dich konzentrieren kannst. Lass uns bei der Atmung beginnen. Atme in dich hinein. Am Anfang merkst du, wie die Atmung in der Kehle ist, ein bisschen kühlere Luft durch die Kehle hindurch geht. Der hebräische Begriff für Kehle ist auch Seele. Es ist das Leben in dir drin, was du direkt in deiner Kehle spürst. Und es geht in deine Lunge hinein, wenn du atmest. Und versuch ein bisschen tiefer reinzuatmen, in deinen Bauch, in deinen Lendenbereich, dass die Luft tiefer in dich hineingeht. Und versuch mal ein bisschen mit deiner Fantasie noch tiefer hineinzuatmen. Zunächst einmal in den rechten Fuß bis in die Zehenspitzen. Versuch mal einzuatmen und mit deinem Bewusstsein diesem Atemfluss zu folgen, als würde wirklich die Luft bis in deinen rechten Fuß in die Zehen hineinströmen. Das Ganze auch beim linken Fuß. Und beim rechten Arm und den linken Arm hinuntergehen mit der Atmung bis in die Hand und in die Fingerspitzen. Dein Körper ist ein Raum, ein Innenraum, und Sauerstoff geht in die Blutbahnen hinein und wird transportiert in den ganzen Körper. Es ist voller Leben, dein Körper, ein Raum des Lebens. Behalte deine Augen geschlossen und versuch dir vorzustellen, wie Jesus vor dir auf einem Stuhl sitzt und zu dir hingerichtet ist und dich ansieht. Du bist zu Jesus hingerichtet. Du hast Interesse zu hören, was er sagt. Er lebt. Er ist hier in diesem Moment. Er sieht dich. Er weiß, wie du dich innerlich fühlst. Er sieht dich mit Liebe an. Und während du so auf Jesus ausgerichtet bist, mit deinem Bewusstsein, mit deiner Konzentration, gehst du mit Jesus eine Reise zurück. Viele hunderte Jahre zurück. Wie er gelebt hat, wie er umherging, wie er Menschen berührt hat, wie er gestorben ist am Kreuz. Du siehst Golgatha vor Augen, wie der Himmel dunkel ist und wie Jesus leidet und wie er Menschen vergibt bis zum Schluss. Du siehst, wie sie ihn ins Grab legen, den Stein davor rollen, Soldaten alles bewachen und es wird dunkel, es ist Nacht. Und auch du bist jemand, der sagt, das bringt nichts mehr, ich gehe nach Hause, was soll's, war eine gute Geschichte, aber jetzt ist sie zum Ende gekommen. Dann kommen plötzlich Frauen aufgeregt, die sagen, es ist was passiert, was wir nie für möglich gehalten haben. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört. Er hat mit uns Kontakt aufgenommen. Und plötzlich bist du einer der Jünger, der auf dem Weg nach Emmaus ist und sagt, ich kann das immer noch nicht glauben, das kann einfach nicht stimmen. Dass der Tod überwunden wird, das ist Unsinn. Und du erzählst es jemandem, wie enttäuscht du bist, Und jemand, dieser Fremde hört dir zu und irgendwas merkst du, irgendwas geschieht hier. Das ist nicht ganz normal, was gerade passiert. Plötzlich der Auferstandene mit deinen Weg geht. Zweifel auch deine offenen Fragen, alles, wo du sagst, das verstehe ich nicht, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und irgendwas Geheimnisvolles passiert in dir drin. Brannte nicht unser Herz. Irgendwas geschieht, irgendwas Neues, irgendwas keimt auf, eine Art von Hoffnung, die übernatürlich ist, wo du merkst, es ist mehr dahinter. Es ist eine Geschichte, die so noch nie stattgefunden hat. Und mit Jesus kommst du zurück in die Gegenwart und er sieht dich an und sagt, es ist wahr, es gilt auch für heute. Und mit Jesus gehst du weiter, wie an das Ufer eines Meeres. Ein dunkler Himmel, ein Sternenhimmel. Du siehst die tausenden Sterne im Universum, während du am Wasser stehst und es rauscht und leuchtet und funkelt. Und der Himmel fängt an, sich rot zu färben, rötlich zu sein. Ein Wetterleuchten. Etwas geschieht, ein Licht beginnt, wo die Nacht so dunkel war. Ein Ausblick auf etwas Neues, was so unlogisch ist, was überhaupt nicht theoretisch möglich sein kann. Und es geschieht in der Person von Jesus. Und während du am Wasser sitzt, sitzt neben dir Jesus, sagt, hier, schau dir an. Das Licht kommt, die Sonne kommt, es wird etwas Neues kommen. Die messianische Kraft ist am Wirken. Richte dich auf, richte deinen Blick hoch, komm aus der inneren Verkrümmung heraus. Es ist ein Glück, Gott zu kennen, mit ihm unterwegs zu sein, diese Lebensenergie in dir drin zu haben. So wie wir mit der Atmung begonnen haben, atme in dich hinein, spüre, wie dein Körper sich weitet, wie dein Brustkorb sich weitet, wie deine Schultern weiter werden, wie dein Blick sich hebt. Es ist die Freude, Hoffnung zu haben. Die Gegenwart des Christus in unserem Leben, für dich, für mich, für uns gemeinsam. Lass uns so in dieser Atmosphäre uns unter den Segen Gottes stellen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.